Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar. Heute geht es um eine spannende Frage. Warum braucht Europa eigene Weltraumbahnhöfe und wieso entstehen gerade jetzt so viele davon? Mein Gast, Robin Huber, ist Head of Europe bei SaxaVord, einem neuen Weltraumbahnhof in Schottland. Er erklärt uns, was ein Weltraumbahnhof ist und warum wir sie in Europa unbedingt brauchen. Los geht's! Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Simone, schön, dass ich da sein darf.
Robin, kannst du mir in einem Satz erklären, was ihr bei SaxaVord macht?
In einem Satz erklärt ist immer schwierig, aber ich versuche es. Im Endeffekt stellen wir Infrastruktur für den Weltraum oder Weltraumindustrie daher. Vor allem aber auch einen Weltraumbahnhof, aber auch dann Antennen, um die Satellitendaten wieder zu empfangen und auf die Erde zurückzubringen. So eine zwei Sätze.
Zwei Sätze ist auch in Ordnung. Ja, für Laien klingt so das Wort Weltraumbahnhof erstmal ein bisschen nach Science Fiction. Was genau ist ein Weltraumbahnhof und was passiert dort?
Es ist viel weniger Science Fiction, als man denkt. Im Endeffekt ist es viel Beton und Stahl. Ich versuche mal zu erklären, wie so ein Start abläuft. Also ein Weltraumbahnhof wird zunächst mal die Rakete empfangen, weil die Rakete zu groß ist, um transportiert zu werden als Ganzes. Das heißt, sie wird in verschiedenen Teilen transportiert. Das heißt, der Weltraumbahnhof bietet erstmal eine Werkshalle an, wenn man so will, wo die Rakete zusammengesetzt wird, zusammengebaut wird. Muss dann natürlich auch getestet werden, dass alles funktioniert. Auf der anderen Seite bieten wir sogenannte Reihenräume an, wo die Satelliten nochmal fertiggestellt werden. Die Satelliten werden dann mit der Rakete zusammengeführt oder in die Rakete verladen. Die Rakete wird dann zur Startrampe gebracht. Wir wollen natürlich dann die ganzen Vorbereitungen in einer Halle machen, damit wir schön vom Wetter geschützt sind. Dann erst im letzten Moment geht es dann wirklich nach draußen auf die Startrampe, wo die Rakete aufgestellt wird. Dann wird am Weltraumbahnhof dann natürlich mal die ganzen Systeme getestet, die ganzen Rohre, wo der Treibstoff dann für die Betankung durchfließen wird, auch der flüssige Sauerstoff, der notwendig ist. Flüssiger Sauerstoff übrigens sehr wichtig, wenn man sich vorstellt, wenn man eine Kerze unter ein Glas hält und die Kerze ausgeht, versteht man, warum man Sauerstoff braucht, um ein Triebwerk zu zünden. Und dann wird eben die Rakete betankt am Ende. Und als ganz letztes, wenn es dann wirklich zum Start kommt, übernimmt dann der Fluglotse oder das Kontrollzentrum, wenn man so will, weil der Weltraumbahnhof dann komplett geräumt ist, aus Sicherheitsgründen. Und dann wird man entscheiden, ob man die Rakete zündet oder nicht und dann den Raketenflug verfolgen. Leider manchmal auch unterbrechen müssen, was aber hoffentlich dann nicht vorkommt, wenn die Rakete nicht dahin fliegt, wo sie hinfliegen soll. Ja, also es ist grob gesehen, was der Weltraumbahnhof macht. Dann natürlich auch noch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das heißt, auch wenn die Rakete startet, wir schauen, dass sich keiner in der Nähe aufhält, auch in der Flugbahn nicht aufhält, damit das alles sicher abläuft und der Satellit auch dann dort landet, wo er hin soll.
Wow, ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was da bei euch passiert. Jetzt gibt's ja bereits seit langem Spaceports, Weltraumbahnhöfe. Viele kennen wahrscheinlich Cape Canaveral in Florida oder den europäischen Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana. Von dem startet die europäische Rakete Ariane unter anderem. Wieso brauchen wir denn jetzt überhaupt neue Startplätze für Raketen in Europa?
Also du hast es gerade angesprochen, es gibt in Europa eigentlich keinen Startplatz. Der einzige Startplatz, Französisch-Guyana, liegt in Südamerika. Das sind gute, ich glaube, 8.000, 9.000 Kilometer weit weg. In Europa gibt es keinen Startplatz. Wir hatten mal einen Startplatz, der war auch nicht in Europa, das war in Kasachstan. Den können wir seit 2022 aus bekannten Gründen nicht mehr nutzen. Mhm. Entsprechend hat Europa keinen eigenen Zugang zum Weltall, außer Französisch-Guyana eben auf der anderen Seite vom Kontinent. Wenn man es mal an Zahlen festmacht, die USA haben letztes Jahr 150 Starts gehabt.
Raketenstarts,
genau. China um die 70, Russland um die 17, Iran und Indien hatten mehr Starts als Europa, nämlich mit nur 3. Das hat verschiedene Gründe, nicht nur die Raketenstartplätze, aber das verdeutlicht...
Also Europa hatte nur 3.
Genau, Europa hatte nur 3 Starts. Das heißt, das verdeutlicht irgendwo auch, warum das Europa mehr Startmöglichkeiten braucht. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist eben, dass wir auch keine Startplätze in Kontinentaleuropa haben. Das heißt, wir haben im Moment nur 2. Andøya in Norwegen und eben SaxaVord auf den Shetlandinseln, die grob gesehen Kontinentaleuropa sind, die auch in der Nähe sind. Und warum das so wichtig wird, ist, dass die Satelliten in unserem Alltagsleben immer wichtiger werden. Nicht nur in unserem Alltagsleben, sage ich mal, aber auch für unsere Sicherheit und zur Verteidigung. Wenn wir dann mal sehen, dass die Streitkräfte, zum auch als Beispiel zu nennen, früher immer nur auf Land, auf See oder in der Luft, sagen wir, die Dimensionen hatten, ist die Dimension Cybersicherheit und Weltraumsicherheit auch noch dazugekommen. Und da braucht es Europa eben diesen autonomen Zugang. Wir wollen uns nicht auf andere verlassen müssen.
Das heißt, dass wir perspektivisch in den nächsten Jahren immer mehr Satelliten ins Weltall bringen werden, also wollen und müssen. Und deshalb auch ein erhöhter Bedarf an Raketenstarts gegeben ist. Kann man das so sagen?
Genau. Also ich glaube, die Studien gehen davon aus, dass wir die Anzahl an Satelliten, die jährlich verbracht werden, sich verdreifachen werden, also weltweit gesehen. Wir werden bis zu 10.000 Satelliten im Jahr verbringen. Und wenn man sich anschaut, was dann eben an ganzen Möglichkeiten durch die Satelliten entstehen für unser Alltagsleben, dann wird man das auch sehr schön verstehen, warum das so wichtig wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch, also Sex Award ist noch nicht in Betrieb, das ist richtig, oder?
Wir sind in Betrieb, aber wir haben noch keine Starts gehabt. Aber der Bahnhof, Weltraumbahnhof, ist in Betrieb, ja.
Ihr habt eine Betriebsgenehmigung, aber es ist noch keine Rakete gestartet. Nein. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich aktuell viel mit Kundenakquise beschäftigt sein, kann ich mir vorstellen. Wer wird in Zukunft von Sex Award starten?
Also wir konzentrieren uns ganz klar auf kleinere Trägerraketen. Kleinere Trägerraketen bedeutet, dass die bis zu 1,5 bis 2 Tonnen Nutzlast mitnehmen können. Nutzlast bedeutet also wirklich 1,5 bis 2 Tonnen an Satellitengewicht, sage ich mal, in niedrige Erdumlaufbahnen bringen. Niedrige Erdumlaufbahnen sind Umlaufbahnen, die zwischen 250 und 1000 Kilometer über der Erdoberfläche sind. Im Gegensatz, wenn man das mal vergleicht, die Ariane, weil wir es vorhin angesprochen hatten, startet ja von Französisch-Guyana in geostationäre Umlaufbahnen, das sind 36.000 Kilometer Höhe. Da merkt man den Unterschied und die kann bis zu 11 Tonnen in diese Höhe mitnehmen. Also das als Beispiel. Und da ist Deutschland eigentlich auch sehr gut mit dabei. In Deutschland gibt es ja 3 mögliche Trägerraketen, die im Moment entwickelt werden. Wir arbeiten sehr stark mit Rocket Factory Augsburg zusammen. Aus Augsburg, wie der Name schon sagt. Daneben sind wir auch im großen engen Austausch mit H-Impulse aus Neuenstadt. Und dann gibt es noch aus München die ESA Aerospace, die wie gesagt aus Andorra startet. Das ist praktisch so der Fokus, auf den wir uns konzentrieren. Und durch unsere geografische Lage, nämlich weiter im Norden, ich habe es schon angesprochen, niedrige Umlaufbahnen. Und diese niedrigen Umlaufbahnen sind die Satelliten, die meistens dann von Nord nach Süd fliegen und nicht um den Äquator herum, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit besser kennt.
Okay, das heißt, das ist dann auch ein ganz großer Unterschied zu den Spaceports, die nahe am Äquator liegen, wie Kourou zum Beispiel.
Genau, ja. Ich glaube, wenn man sich den Globus mal anschaut, aus Shetland dann in den Äquator fliegen, würde wenig Sinn geben.
Wir sind dann eben
schon sehr weit am Nordpol, ja.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass die Nutzlast dieser kleinen Raketen, die dann bei euch starten werden, bei 1 bis 2 Tonnen liegt. Mhm. Und wie groß ist so eine Rakete dann?
Also die Rakete ist so circa 30 Meter hoch, 2 Meter breit und hat ein Startgewicht von circa 150 Tonnen. Ich finde es immer spannend, weil die Rakete selber, wenn sie leer ist, nur 10, 12, 13 Tonnen wiegt. Der Satellit dann eben auch 2 Tonnen oder die Satelliten 2 Tonnen und der Rest ist eigentlich Treibstoff und flüssiger Sauerstoff. Also das vielleicht so veranschaulich. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr spannend.
Robin, ich versuche hier immer einen Alltagsbezug herzustellen. Du hast gerade schon angeschnitten, warum für uns alle das Thema Satelliten und auch die Möglichkeit, dann Satelliten von Europa aus ins All zu bringen, wichtig ist. Vielleicht können wir da noch näher drauf eingehen. Vielleicht kannst du ein paar ganz konkrete Beispiele nennen. Warum ist es für die ganze Gesellschaft wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich von Europa aus regelmäßig Satelliten ins All zu befördern?
Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass jeder Mensch in Deutschland, wenn er aufwacht, über den Tag hinweg um die 100 Mal mit Satelliten in Berührung kommt oder in Verbindung kommt, ohne dass wir das richtig merken. Jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, habe ich eine Satellitenverbindung. Ich glaube, wir kennen das mit der Handyortung. Jeder, der ins Auto steigt mit dem Navi-System, ist auf Satelliten angewiesen. Jeder, der an der Kasse zahlt mit der EC-Karte, ist auf Satelliten angewiesen, weil dann eben Daten transferiert werden, aber auch andere technische Sachen im Hintergrund passieren. Das heißt, ohne Satelliten haben wir keinen Alltag. Ich habe auch gelesen, ohne Satelliten würde unser Stromnetz zusammenbrechen. Also das heißt, wenn wir in der Früh unsere Kaffeemaschine anmachen, dann auch dank der Satelliten. So, das nur zu dem Alltag. Das, jeder hat, glaube ich, auch schon mal Google Earth benutzt. Also nicht nur aus Neugierde, was der Nachbar in seinem Garten macht, sondern auch, um sich dann eben Reiseziele anzuschauen. Und das sind eben alles Daten, die von den Satelliten kommen. Und auch, ich glaube, das Internet wird vermehrt über die Satelliten abgedeckt, auch als Redundanz, also als Alternative zu den Glasfasern, die am Meeresboden verlegt sind. Wir haben ja auch gesehen, dass diese Glasfaserkabel auf dem Meeresboden mal gekapert wurden letztes Jahr. Und dann ist man eben froh, dass man auch auf Satellitenkommunikation ausweichen kann. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Ich finde immer auch sehr spannend, was die Satelliten halt auch für die Wettervorhersage, ist auch ein Beispiel. Oder das Beispiel, worauf ich immer sehr neugierig und wahnsinnig spannend finde, ist, dass man auch da wahnsinnig viel für den Umweltschutz machen kann. Ein Beispiel zum Beispiel, durch die Satellitendaten kann ein Landwirt feststellen, ob er Pestizide überhaupt aufs Feld ausbringen muss. Und er kann dann sehr gezielt die Pestizide genau an dem Ort ausbringen oder verstreuen, wo sie hin müssen und nicht mehr das ganze Feld, sagen wir mal, vergiften. Und ich hatte mal gelesen, ich glaube, durch diese Anwendungen kann man bis zu 95% der Pestizide einsparen, was, glaube ich, uns auch allen zugutekommt. Also das nur ein paar Beispiele im Heute, aber auch dann, was dann auch in der Zukunft möglich sein wird. Und wie gesagt, wir haben es gerade nur an der Oberfläche gekratzt. Es ist wie ein Eisberg, unter der Meeresoberfläche ist da noch viel mehr, das passiert.
Genau, also man sieht, das ist einfach für uns alle wichtig. Und ich glaube, es ist für uns alle wichtig, diese Unabhängigkeit zu haben, wirklich von unserem Kontinent aus die Möglichkeit zu haben, eigene Satelliten ins Weltall zu bringen. Robin, lass uns noch etwas genauer auf Sex Award blicken. Bei der Recherche zu diesem Podcast bin ich immer wieder auf zwei Namen gestoßen, nämlich Debbie und Frank Strang. Das sind die Gründer von Sex Award. Und die haben so eine ganz spannende Geschichte, weil ursprünglich haben die überhaupt nichts mit der Raumfahrt zu tun gehabt, soweit ich das recherchieren konnte. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die frühen Tage von Sex Award und uns ein bisschen erzählen, wie die zwei überhaupt dazu gekommen sind, diesen Weltraumbahnhof zu bauen.
Also die Geschichte fängt, sage ich mal, 2006 an, als Frank und Debbie Strang eben die alte Kaserne der Royal Air Force auf Shetland, auf den Shetlandinseln gekauft haben und das als Hotel umbauen wollten. Das hat auch dann die nächsten 20 Jahre gut funktioniert oder 15 Jahre dann ganz gut funktioniert. Ich glaube, die hatten bis zu 5000 Übernachtungen im Jahr da oben auf den Shetlandinseln. Und dann kam ein Bericht raus der britischen Regierung, wo denn geeignete Startplätze für Weltraumstarts oder für Raketenstarts wären. Und dann stellte sich eben heraus, dass Sex Award oder die Shetlandinseln ein hervorragender Startplatz wären, aus verschiedenen Gründen. Den Bericht hat er in die Hände bekommen, hat sich dann entschieden, eben den Weltraumbahnhof zu gründen und dann die Firma zu gründen und dann Weltraumbahnhof zu bauen eher. Zu der Geschichte auch noch, und ich kenne ja Frank seit 2017, glaube ich, war er sehr schnell im Klaren, dass der Weltraumbahnhof nicht nur für Großbritannien wichtig wird, sondern für ganz Europa, und wollte dann eben auch einen Europabezug herstellen. Und insofern haben wir eigentlich mit der Gründung auch damals schon die Präsenz hier in München aufgebaut, damit wir eben in Europa vermarkten können, dass Europa eben hier gerade oder für Europa hier gerade ein Weltraumbahnhof entsteht.
Ja, total spannende Geschichte ist es von den beiden.
Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren.
Das glaube ich. Genau, also du hast es gerade schon gesagt, 2017 haben Debbie und Frank eben beschlossen, diesen Weltraumbahnhof zu bauen. Jetzt sind wir im September 2025. Vielleicht kannst du so ein paar Highlights der Firmengeschichte herausgreifen. Was ist seit 2017 passiert? Wo steht ihr heute und wann ist es endlich soweit, dass die erste Rakete tatsächlich bei euch startet?
Ich habe gerade Google Earth angesprochen. Ich glaube, wenn jeder mal auf Shetlandinseln Anst die Insel runterscrollt, dann
wie
kann man...
Anst heißt die Insel?
Anst die Insel, aha. Anst, genau. Das ist die nördlichste Insel der Shetlandinseln. Und dann sind wir ganz oben im nördlichen Zipfel oben. Und wenn man sich das mal anschaut, auch auf Google Earth, man kann glaube ich, in der Zeitreise diese Satellitenbilder noch sich nochmal anschauen, sieht man dann, was eben gebaut wurde. Also vielleicht will das jeder sich mal selber anschauen. Was dann passiert ist eben, dass wir gerade den ersten Startplatz für die Rocket Factory fertig gebaut haben vor 3 Jahren. In der Zwischenzeit haben wir auch die Lizenz zum Betrieb eines Weltraumbahnhofs bekommen, sind also lizenzierter Weltraumbahnhof. Wir haben dann auch noch, ich formuliere es mal so, die Lizenz bekommen, um das Tower zu sein für den Weltraumbahnhof, also sprich, um die Raketen dann wirklich starten lassen zu können und die Telemetriedaten etc. zu betreiben.
Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie den Tower am Flughafen?
Genau,
das ist wieder das ein Tower am Flughafen,
genau, Kontrollzentrum, genau. die sogenannte Range License, die noch notwendig wird. Wie gesagt, der erste Startplatz ist gebaut für die Rocket Factory. Die ersten Hallen sind fertig gebaut. Die sind auch von der Rocket Factory auch schon bezogen. Wir werden nächstes Jahr weitere Hallen bauen. Der zweite Startplatz ist bereits auch im Bau. Der dritte wird gerade, wenn die Erdarbeiten gemacht, sodass wir hoffentlich nächstes Jahr 3 Startplätze fertiggestellt haben. Und genau, was noch passiert ist, die Rocket Factory hat ja schon erste Tests durchgeführt. Also die haben auch schon gezündet bei uns, die erste Stufe. Im August 2024 kann man auch auf YouTube anschauen, weil das auch recht spannend ist. Und wir bereiten uns jetzt so langsam auf den Start vor, der Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Aber ich glaube, oder ich drücke die Daumen, dass es Ende dieses Jahres passiert, außer das Wetter ist schlecht.
Du hast gerade schon gesagt, 3 Startrampen ist quasi das, was ihr aktuell plant.
Genau.
Wie kann man sich das von der Kapazität her vorstellen? Also wenn die ausgelastet sind, wie viele Raketenstarts wären damit pro Jahr möglich?
Also ich sag's mal so, das ist wie der Flughafen München, als er damals eröffnet hat. Glaube ich, gab's eine Start und Landung alle 5 Minuten. Heute sind wir bei ungefähr einen Start alle Minute ungefähr in München. Das heißt also, die Kapazitäten hängen nicht nur von der Infrastruktur ab, sondern auch, wie viel wir leisten können, auch durch Learning by Doing. Wir haben eine Lizenz, um bis zu 30 Starts im Jahr durchführen zu können. Wir sind auch dabei zu überlegen, ob die 30 Starts ausreichen oder nicht. Das heißt, wir sind schon im Überlegen, ob wir die Lizenz auf bis zu 50, vielleicht auch 60 Starts erweitern wollen. Ob dann die 3 Startplätze ausreichen, technisch würde es funktionieren. Ich glaube, aus der Praxis heraus sind wir auch schon dabei zu überlegen, ob wir einen 4. oder 5. Startplatz bauen, damit wir eben diese, ich sage mal, Alternativen haben und dann eben auch die Kapazitäten weiter erhöhen können.
Du hast es schon angesprochen, dass es auch ja ganz viel Learning by Doing war in den letzten Jahren. Was waren denn so die größten Herausforderungen, denen ihr begegnet seid?
Also die erste Herausforderung ist es, was ist überhaupt ein Weltraumbahnhof, weil du es vorhin gefragt hattest, und was braucht es, um einen Weltraumbahnhof zu betreiben? Das ist aber, glaube ich, die erste Herausforderung, das in der Ganzheit oder in der Gesamtheit zu verstehen. Dann natürlich die Finanzierung. Wir sind kein staatlicher Weltraumbahnhof. Das unterscheidet uns auch von allen anderen. Cape Canaveral zum Beispiel oder Französisch Guiana, die subventioniert werden vom Staat. Wir haben bis jetzt nur sehr wenig Subventionen bekommen. Das heißt, wir müssen uns um die Finanzierung selber kümmern. Das nächste war, weil der Weltraumbahnhof natürlich an einem sehr abgelegenen Ort ist und die Bevölkerung dort, sag ich mal, die Ruhe und den Frieden durchaus genossen hat, mussten wir sie erstmal abholen und die Akzeptanz aufbauen. Und mittlerweile, glaube ich, sind von den 600 Einwohnern, die auf der Insel leben, 599 sehr angetan und fast Fans von uns, weil sie dann eben auch sehen, welche Aktivitäten und welchen Drive wir mitbringen. Aber diesen ganzen Prozess, den muss man durchgehen. Und dann wird die nächste Herausforderung sein, dass man den eben auch betreibt. Und der Fokus wird dann darauf liegen, dass wir eben den mit größter Sorgfalt und Sicherheit betreiben, weil wir wollen natürlich, dass alles gut abläuft, ohne Zwischenfälle.
Ja, absolut. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, wenn man noch nie auf so einem Gelände war oder an so einem Weltraumbahnhof, dann ist es irgendwie wirklich total schwer vorstellbar, was da alles passiert. Du hast es schon beschrieben vorhin. Wenn du heute mit einer Schulklasse durch Sex Award gehen würdest, was glaubst du, wäre so der spannendste Moment für die Schülerinnen und Schüler?
Also ich sag's mal so, also ich bin ja auf dem Weltraumbahnhof jetzt das letzte Mal im April gewesen, ist auch schon eine Weile her. Ich finde es immer beeindruckend, unbeeindruckend, okay. Weil das Areal natürlich sehr groß ist. Also wir haben 85 Hektar ungefähr zur Verfügung und die bebaute Fläche ist dann natürlich sehr viel geringer. Ich glaube, das Spannendste wäre tatsächlich, wenn die Rakete mal auf dem Startplatz steht und man der Schulklasse erklärt, warum die ganzen Leitungen so existieren. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele Leitungen zur Rakete hinführen, auf den Startplatz hoch, zur Betankung etc. etc., das ist dann schon sehr beeindruckend.
Das heißt, es ist technisch hochkomplex. Genau. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen.
Also ich werde auch verraten, ich habe meinen Sohn mitgenommen im April und der stand dann auch.
Wie alt ist der?
Der ist 15 und das fand er ziemlich spannend, da eben da zu stehen und sich erklären zu lassen, wie eben zum Beispiel eine Betankung von der Rakete funktioniert und warum diese Technik so komplex ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Und dann ist der nächst spannende Moment natürlich, der Start, wenn die Rakete startet. Genau. Ja. Hast du da Chancen, dabei zu sein, wenn es soweit ist?
Ich drücke die Daumen. Ich gehe davon aus nicht, weil ich glaube, wir haben so viele Anmeldungen, um überhaupt am Raketenstart mitzumachen, dass ich denn Politikern und den absolut notwendigen Personal den Vortritt lassen werde, aber den zweiten Start werde ich mir sicherlich vor Ort anschauen.
Robin, ich habe noch drei kurze Fragen zum Schluss. Stell dir vor, wir sitzen hier in 10 Jahren nochmal zusammen. Was ist bis dahin im europäischen Weltraumtransport anders und worauf freust du dich persönlich am meisten?
Was anders ist, wir werden eine Routine entwickelt haben für Raketenstarts. Ich habe es ja vorhin angesprochen, letztes Jahr waren es nur 3. Hoffentlich haben wir in 10 Jahren dann eben einen Start pro Woche von uns aus gesehen. Französisch-Guyana wird ja auch nochmal seine Kapazitäten ausbauen, Andorra eben auch. Das heißt, eine viel größere Routine haben. Das wird der größte Rückblick sein, schätze ich mal. Sicherlich freue ich mich auch auf den technischen Fortschritt, dass die Raketen werden natürlich auch sicherer werden und wahrscheinlich auch vereinfacht werden. Also dass es nicht mal so Rocket Science ist, wie man so schön sagt, sondern dass es tatsächlich viel, viel konkreter wird, also alltäglicher. Worauf ich mich am meisten freue, ich sag's mal so, wenn ich mitbekomme, was am technischen Fortschritt gerade passiert, freue ich mich wahnsinnig auf die Zukunft und ich bin wahnsinnig eifersüchtig auf meine Kinder, dass die noch so jung sind und viel mehr Lebenszeit haben, um diese Technik oder den technologischen Fortschritt mitzuerleben, weil meine Zeit ist dann leider auch begrenzt. Also ich habe noch ein paar Jahre vor mir, aber meine Kinder eben noch viel mehr. Und das versuche ich meinen Kindern mitzugeben, dass sie sich eigentlich auf diese Zukunft freuen sollen, weil das, was gerade entwickelt wird, ist höchst spannend und da sollte man wirklich mit Freude und mit einem Lächeln drauf zugehen.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gern morgen im Bereich Raumfahrt ändern?
Das ist eine schwierige Frage. Ein Wunsch frei in der Weltraumindustrie. Ich würde gerne mal mitfliegen.
Okay. Und zu guter Letzt, hast du das Schlusswort? Gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst?
Also ich glaube, das, was mir im Herzen liegt, habe ich, glaube ich, vorhin gerade formuliert. Freut euch auf die Zukunft, denn was gerade entwickelt wird, ist höchst spannend und ich glaube, das wird unser Leben bereichern, vereinfachen und besonders, weil der Umweltschutz hier ein großes Thema ist, ich glaube, was da alles auf uns zukommt, das macht schon Spaß, das Morgen, was wir da gerade in Entwicklung sehen. Also freut euch, das möchte ich so mitgeben. Ja.
Na, das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Robin. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ebenfalls vielen Dank und dann sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal auf dem Podcast.
So machen wir es.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare. Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.